Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Lothar Bauer-Ochse einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. In Hessen gehen die Ferien zu Ende und die meisten von uns kehren zurück in den Alltag. Solche Ferienwochen sind ja meist auch eine Zeit für Entdeckung, besonders wenn man Reisen unternommen hat. Man hält die Nase in den Wind und erlebt manches Neue. Neugier, Wissensdurst und Entdeckerfreude, das sind alles wichtige Kräfte für ein glückliches Leben. Es lohnt sich, sie auch im Alltag zu leben und zu kultivieren. Manche Forscher sagen sogar, Neugier ist wichtiger als Glück. Denn man kann nicht permanent glücklich sein, aber man kann ein Leben lang neugierig bleiben. Und wie das gelingen kann, damit beschäftige ich mich heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Doch beginnen wollen wir mit einem Blick in die Ukraine. Vor dem Krieg gab es dort ein Nebeneinander verschiedener orthodoxer Konfessionen. Da gab es die russisch-orthodoxe Kirche, die zum Moskauer Patriarchat gehört, und die ukrainisch-orthodoxe. Das hat nun ein Ende. Die Ukraine hat in dieser Woche ein Verbot der russisch-orthodoxen Kirche auf den Weg gebracht. Eine durchaus nicht unumstrittene Entscheidung.
Petro Poroschenko war die Emotionalität anzumerken. Der frühere Präsident der Ukraine und jetzige Oppositionsabgeordnete sprach am Dienstag im Parlament von einem historischen Tag. 5 Jahre lang, so Poroschenko, hätten Behörden ein Verbot der russischen orthodoxen Kirche in der Ukraine blockiert. Das sei nun zu Ende. Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, wenn nun der ganze Saal über das Verbot der 5. Kolonne in der Ukraine abstimmt. Es ist ein Sieg des gesamten ukrainischen Volkes und des gesunden Menschenverstandes. Armee, Sprache und Glaube sind zu einer nationalen Idee geworden.
Стали зараз загальнонаціональною ідеєю.
265 von 322 anwesenden Abgeordneten der Werchowna Rada stimmten für das Verbot der russisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats in der Ukraine. Das Gesetz untersagt außerdem allen mit dieser Kirche verbundenen Organisationen, in der Ukraine tätig zu sein. Das zielt unter anderem auf die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die bis Mai 2022 offiziell dem Moskauer Patriarchat unterstand und lange Zeit die größte Glaubensgemeinschaft in der Ukraine bildete. Diese Kirche könnte also demnächst in der Ukraine verboten sein, vorbehaltlich einer gerichtlichen Bestätigung. Ihr wird in der Ukraine vorgeworfen, Russlands Invasion durch Spionage und ideologisch gefärbte Gottesdienste zu unterstützen. Gegen Geistliche wurden Strafverfahren eingeleitet. Es gehe beim Verbot daher um eine Frage der nationalen Sicherheit, so der Tenor im Parlament in Kiew. Das sieht auch Präsident Volodymyr Zelensky so. Ich möchte die Arbeit der Werchowna Rada würdigen. Es wurde ein Gesetz über unsere klerikale Unabhängigkeit erlassen. Darüber haben wir mit den Mitgliedern des Rates der Kirchen und religiösen Organisationen gesprochen. Wir werden die Ukraine und unsere Gesellschaft weiter stärken. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche kritisierte das neue Gesetz. Es werde viele Menschen in der Ukraine diskriminieren, sagte Metropolit Kliment, ein führender Vertreter der Kirche. 9 Monate sollen Gemeinden der ukrainisch-orthodoxen Kirche, von denen es noch einige tausend im Land gibt, Zeit haben, um alle Kontakte nach Moskau zu kappen. Es könnte also sein, dass die Ukraine weiterhin 2 konkurrierende orthodoxe Kirchen haben könnte. Seit 2018 gibt es auch die orthodoxe Kirche der Ukraine, die sich klar zur Unabhängigkeit des Landes bekennt. Zu ihr bekennen sich auch aufgrund der russischen Invasion mittlerweile die meisten orthodoxen Christen in der Ukraine.
Die Ukraine hat in dieser Woche ein Verbot der russisch-orthodoxen Kirche auf den Weg gebracht, Peter Sawicki berichtete. Männlich, weiblich, divers. Sie kennen das. So werden heute üblicherweise Arbeitsstellen ausgeschrieben. Natürlich auch in der Kirche. Die Geschlechter sind in Bewegung geraten und nun ist die Genderfrage auch bei Jesus Christus angekommen. Der Kirchenhistoriker Anselm Schubert geht in seinem neuesten Buch der Geschlechtergeschichte Christi nach und legt dar, jede Epoche schaut mit einem anderen Geschlechterverständnis auch auf Christus. Ziemlich klar ist, dass Jesus wohl ein Mann war, aber im Laufe der Kirchengeschichte haben die Menschen das Geschlecht Christi durchaus unterschiedlich wahrgenommen.
In der Antike geht man davon aus, es gibt eigentlich nur ein Geschlecht, Das aber in verschiedenen Abstufungen.
Die vollkommene Form von Menschsein wird mit Mannsein identifiziert und eine unvollkommenere Ausformung von Menschsein mit Frausein. Wobei die körperlichen Merkmale nur sekundär sind, entscheidend ist die vermeintliche Fähigkeit von Männern zu völliger Selbstkontrolle, während Frauen dazu angeblich nicht in der Lage seien.
Erläutert Anselm Schubert das antike Geschlechterverständnis. Da Christus als Gottes Sohn vollkommen sein muss, war den Theologen klar, Christus kann nur ein Mann sein. Im Mittelalter tauchen dann immer mehr Beschreibungen von Jesus als einem Bräutigam auf. Das versteht die Frauenmystik damals durchaus körperlich.
Die Einheit mit Christus ist eine Art Eheschließung. Und die wird auch in körperlichen Metaphern gedacht, bis hin zur Vorstellung einer sexuellen Vereinigung mit dem Körper Christi.
Einerseits wird Christus als Mann wahrgenommen, aber es gibt auch Vorstellungen eines Christuskörpers mit weiblichen Brüsten, sagt Anselm Schubert. Eine Vorstellung, die auf das Hohelied zurückgeht, durchaus erotische Verse im Alten Testament.
Da ist davon die Rede, dass der Bräutigam zwei Brüste hat. Und diese Vorstellung ist von männlichen Mystikern und von weiblichen Mystikerinnen des Mittelalters weit ausgestaltet worden, bis hin zur Vorstellung, dass diese Brüste nähren, stillen, in irgendeiner Weise Heil spenden.
Alte Darstellungen von Jesus wirken, mit heutigen Augen betrachtet, oft feminin oder androgyn. Ein zarter, langhaariger, rehäugiger Jesus. War Jesus doch mehr Christa als Christus?
Bis dann einige Kulturhistoriker darauf hingewiesen haben, dass Frauen normalerweise keine langen Haare haben in der Antike, zumindest keine offenen Haare, sondern die sind gebunden. Und offene, lange Haare haben nur Götter und keine Menschen. Das heißt, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie unsere eigene Wahrnehmung von Geschlechterrollen auch unsere Wahrnehmung von Christus beeinflusst.
Spätestens seit dem 19. Jahrhundert entwickelt sich in der Gesellschaft ein binäres Geschlechterverständnis mit klar festgelegten Rollen. Der starke, extrovertierte Mann, die schwache, feinfühlige Frau. Die Folge, Christus wird immer männlicher dargestellt, bis hin zu Bildern, bei denen man das Gefühl hat, da hängt ein Bodybuilder am Kreuz. Doch der Blick auf Christus wandelt sich stetig. Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts befasst sich auch die feministische Theologie mit dem Geschlecht Christi.
Einige Theologinnen wie Mary Daly haben schon Anfang der 70er Jahre gesagt, wenn das Christentum so unverbesserlich machistisch und männlich konnotiert ist, dass selbst der Erlöser eindeutig ein Mann ist, dann müssen wir mit dem Christentum brechen.
Die amerikanische Philosophin Judith Butler hat einen neuen Weg beschritten. Nicht das biologische, sondern das kulturelle Geschlecht spiele eine entscheidende Rolle. Biologisches und kulturelles Geschlecht, Sex und Gender müssen nicht identisch sein.
Das heißt, die Frage, ob Jesus Christus einen männlichen Körper hatte, sagt noch nichts darüber aus, welche Geschlechtsidentität er besaß. Und insofern verschiebt sich da nochmal das gesamte Paradigma, unter dem man die Frage des Geschlechtes Christi betrachtet.
Mittlerweile sprechen manche Theologinnen auch von einem queeren Christus.
Das Fazit ist, dass jede Zeit mit ihrer Brille in die Geschichte hineinschaut.
Der Titel von Anselm Schuberts Buch lautet Christus MWD, also männlich-weiblich divers. Und ist es nun Christus, Christa oder Christum?
Nach den heutigen Beschreibungskriterien müsste man Christus als männlich-weiblich divers betrachten. Alles drei, weil Menschen schon seit 2000 Jahren alles drei jeweils in ihm gesehen haben oder sehen konnten.
Michael Hollenbach über das neue Buch des Kirchenhistorikers Anselm Schubert. Es heißt Christus in Klammern MWD. Eine Geschlechtergeschichte, erschienen im Verlag CH Beck zum Preis von 32 Euro. Es ist Sommer, Zeit der Open-Air-Veranstaltung und da reiht sich auch Fulda ein. Auf dem Domplatz hatte am Donnerstag ein Musical-Premiere, das das Leben des heiligen Bonifatius auf die Bühne bringt. Carsten Gohlke hat vor Ort Eindrücke gesammelt.
Er ist der Apostel der Deutschen, Bonifatius. Er hat den christlichen Glauben nach Deutschland gebracht, hat die Donaueiche, das Symbol der Heiden, gefällt und ein Kloster an der Fulda errichtet. Grund genug, ihm ein ganzes Musical zu widmen, meint auch der Regisseur Michael Schüler.
weil es einfach ein ganz großes Erlebnis ist, mit ganz viel Gefühl, mit ganz viel Abenteuer, mit ganz viel tollen Momenten. Weil es ein tolles Ambiente ist und dann denke ich, dass das Publikum auch in der Masse reinströmen kann. Also wir haben das Publikum dafür, dass sie das tun können.
Er ist ebenso fasziniert vom einzigartigen Ambiente vor dem Dom, von der Bühne und auch von seinem Ensemble wie Johannes Uth, der als Mitglied des Knabenchores Maria Janum Fulda gemeinsam mit vielen anderen auf der Bühne stehen darf.
In dieser historischen Atmosphäre hier, das ist einfach traumhaft und man spürt richtig, wie das so damals gewesen sein muss. Also für uns ist das ein Highlight, hier dabei zu sein.
6000 Plätze fasst das Areal vor der Bühne. Da fragt man sich schon besorgt, ob man bei dieser Größe auch wirklich von allen Sitzen aus das Musical in vollen Zügen genießen kann. Michael Schüler legt dafür seine Hand ins Feuer und lacht.
Das kann ich machen, weil ich habe nämlich auf allen Plätzen mal gesessen während der Proben und ich habe mir das Ganze angeguckt und dementsprechend kann ich sagen, ja, man kann von allen Plätzen hervorragend sehen.
Bonifatius, der für seinen Glauben gestorben ist, der Menschen mit friedlichen Worten bekehren wollte, kein leichter Stoff. Und dennoch, davon sind alle Akteure überzeugt, ein Stoff, der sich auch gut als Musical verarbeiten lässt.
Ja, man tut sich das schwer, aber tatsächlich haben wir sehr viele schöne Geschichten auch aus der Zeit mit eingebaut, zum Beispiel über das Leben von den Germanen, die hier waren und so. Also da ist auch nicht nur Kirchliches dabei.
Ein grandioses Spektakel vor dem Dom. Die Besucher sind völlig begeistert und manch einer, der die Vorführung in kleinerer Form bereits vor 5 Jahren erleben konnte, ist heute fest davon überzeugt, diese Inszenierung ist einfach noch einmal ein weiterer Höhepunkt für die Musicalstadt an der Fulda.
Gefällt mir sehr gut. Warum die Geschichte und der wunderbare Chor und das Orchester nimmt mich gefangen und die tolle Atmosphäre hier am Domplatz.
Also die ganze Inszenierung, wie das gemacht ist, hier vorm Dom, wie der Dom illuminiert wird, also total toll.
Das Musical Bonifatius auf dem Fulda Domplatz. Bis Ende August gibt es noch weitere 6 Aufführungen.
Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Heute ist der letzte Augustsonntag. Die Ferienzeit geht langsam zu Ende. Morgen beginnt in Hessen wieder die Schule. Was nehmen wir mit in den Alltag? Vielleicht ja ein wenig von der Entdeckerlust des Sommers, die wir auf Reisen ausleben konnten oder einfach in der freien Zeit, als wir jenseits aller Alltagsroutinen wieder einmal der Neugier Raum geben konnten auf all jene Dinge, die das Leben sonst noch zu bieten hat. Neugier ist eine Eigenschaft des Menschen, die ihn in Bewegung hält und auch jung hält. Und sie ist heute mein Himmel und Erde Sonntagsthema. Wenn Menschen keine Neugier mehr haben, sich für nichts mehr interessieren, dann ist das ein Krisenzeichen. Neugier ist nämlich ein Zeichen von Lebensfreude und Vitalität. Aber sie kann natürlich auch lästig werden, wenn ich überall meine Nase hineinstecken muss. Ich habe darüber in dieser Woche mit Werner Gross gesprochen. Er ist psychologischer Psychotherapeut in Gelnhausen und ich habe ihn gefragt, ob eigentlich aus psychologischer Sicht die Neugier eine positive Eigenschaft ist.
Also Neugier ist eine wunderbare Eigenschaft, weil sie zeigt, ich interessiere mich für die Welt, wie sie funktioniert, was sie im Innersten zusammenhält. Man kann sagen, Neugier ist angeboren und Kinder sind deshalb gerechtfertigterweise auch neugierig, auch wenn sie die Erwachsenen da ab und an zur Weißglut treiben. Man kann sagen, Motor, der Neugier ist sowas wie ein Motor, der uns vorantreibt, denn mit Neugier erobern wir die Welt, wir überschreiten Grenzen, man bleibt wach, man hat Interesse an der Welt. Was kenne ich noch nicht? Was will ich wissen? Solche Dinge sind ein Thema. Und dann ist natürlich, muss man dazu sagen, damit man es nicht allzu positiv sieht, es gibt ja diese Doppeldeutigkeit des Begriffs Neugier. Also da steckt das Wort neu und die Gier drin. Nämlich, und dieses Interesse am anderen kann eben auch problematisch werden. Also, dass man über Grenzen geht, gibt ja dieses schöne Sprichwort, Neugier ist der Katze tot. Und im Konkreten heißt es dann bei den Kindern, die heißen Hände auf der Herdplatte, später dann irgendwie Drogen nehmen, sich ins Verderben stürzen und so weiter. Und die Psychologen machen ja für alles neue Begriffe. Man nennt es dann den Pandora-Effekt. Also sozusagen, wenn man die Dose der Pandora öffnet, dass man trotz Warnungen etwas probiert und dann eine Bauchlandung macht.
Sie haben schon gesagt, Herr Groß, das ist im Grunde angeboren. Das heißt, jeder Mensch bringt eigentlich diese Entdeckerfreude mit?
Ja, das tut er. Aber in unterschiedlichem Ausmaß, also sagen wir mal, im unterschiedlichen Ausmaß von Geburt an, aber vor allem wird Neugier auch blockiert. Und das ist ein wichtiger Aspekt und Punkt. Aber ich denke, grundsätzlich ist jeder Mensch, der geboren wird, ist erstmal neugierig. Er ist interessiert daran, wie die Welt ist. Und das zeigt sich natürlich in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also beim einen ist es die Technik oder Fußball oder Natur. Also nicht jeder ist auf alles neugierig. Und die Psychologen unterscheiden drei Arten von Neugier. Das eine ist die wissensbezogene oder problemlose orientierte Forscherneugier, könnte man sagen. Also verstehen wollen, wie etwas funktioniert. Das zweite ist eher die konsumorientierte, die nennen das perzeptuelle Neugier, also das Interesse an fremdem Essen, an fremden Ländern und so weiter. Und der dritte Bereich ist die interpersonelle Neugier, also das Interesse an anderen Leuten, an ernsthaften Interesse an anderen Leuten. Und eben nicht nur an dem Klatsch und Tratsch und dem Gerede auf dem Flurfunk.
Sie haben schon beschrieben eben, Herr Groß, wie wichtig Neugier ist, auch so als Motor, als Motivationsschub. Kann man sagen, neugierige Menschen sind erfolgreicher?
Also so allgemein kann man das wahrscheinlich nicht sagen. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Also Erfolgreiche sind fast immer neugierig. Aber nicht jeder, der neugierig ist, ist auch erfolgreich. Mhm. Also man kann sagen, die Frage ist ja, was machen die Leute mit ihrer Neugier? Machen sie einen Beruf draus? Gründen sie eine Firma, weil sie vielleicht endlich ihr Ding gefunden haben? Und all die Innovationen hängen eben auch mit Neugier zusammen. Aber was heißt schon erfolgreich? Ne? Die materielle Seite ist das eine. Es gibt ja nun auch eine andere Art von Erfolg, von innerem Erfolg. Also man kann sagen, neugierige Menschen haben auf jeden Fall ein interessanteres und meistens auch ein erfüllteres Leben.
Von einem US-Forscher stammt die These, Neugier ist wichtiger als Glück. Und er sagt, man kann im Leben nicht immer glücklich sein, aber man kann ein Leben lang neugierig bleiben. Stimmen Sie dem zu, Herr Groß?
Ja. Glücksgefühle sind meistens kurze Momente, die vorbeigehen. Jemand hat mal bösartig gesagt, Glück ist geil wie ein Bock und scheu wie ein Reh. Also was ich im Moment an Positivem wahrnehme, ist auch schnell wieder vorbei. Neugier ist oder kann ein Persönlichkeitszug sein, der bleibend ist, wenn man ihn pflegt. Und das Gegenteil von Neugier ist ja Langeweile. Und lebendig sein hat schon mit Neugier und Interesse zu tun. Und wenn ich das Gefühl habe, das kenne ich schon alles, dann stelle ich mein Gehirn quasi auf Autopilot und dann entsteht Langeweile. Aber unser Gehirn will eigentlich mit was Neuem beschäftigt werden.
Was können wir denn tun, um unsere Neugier zu pflegen?
Also das Erste ist raus aus der Konsumhaltung, raus aus der Komfortzone und der Vorstellung, alles geht auf Knopfdruck per Fernbedienung. Neugier heißt eben auch sich aufrappeln, den Hintern hoch, schauen, wie die Welt ist und was ich in meiner Lebenszeit noch anfangen kann und will. Das kostet Energie und Mühe und geschenkt kriegt man ein interessantes Leben, kann man ja sagen, nicht. Es gibt einen schönen Satz, der heißt, es gibt keinen Fahrstuhl zum Glück, man muss die Treppe nehmen.
Neugierig sein bedeutet ja offen sein für neue Erfahrungen, für andere Menschen, auch für Veränderungen. Insgesamt hat man aber den Eindruck, gerade diese Offenheit für Veränderungen, die geht uns gerade etwas verloren. Stimmt das und woran könnte das liegen?
Ich denke, wir sind zurzeit veränderungsmüde. Also die Corona-Epidemie, Ukraine-Krieg, Klimakrise, KI, weiß man auch nicht, was auf uns zukommt. Und bei vielen ist eher so ein Tenor, lass mich doch endlich mal in Ruhe. Ich habe keine Lust, ständig reagieren zu müssen und auch Positionen beziehen zu müssen. Ich will meinen Freiraum wiederfinden, um die für mich passenden Entscheidungen auch reflektiert treffen zu können. Und wenn ich diesen Freiraum wiedergefunden habe, dann wächst auch mein Interesse und die Neugier wieder.
Sollen wir trotzdem so einem Neugierimpuls dann folgen, auch wenn wir eher so ein Gefühl haben, lasst mich in Ruhe?
Also wenn das ein innerer Impuls, also die Psychologen sprechen ja von intrinsischer Motivation, das heißt von Motivation, die von innen rauskommt. Wenn die da ist, dann ist es gut, dem nachzugeben, keine Frage.
Neugier ist eine wichtige Lebensenergie, ein Motivationsmotor, den wir auch pflegen sollten. Darüber habe ich mit Werner Groß gesprochen, psychologischer Psychotherapeut und Buchautor aus Gelnhausen. Die Neugier und die Entdeckerlust, wir sollten sie, wie gehört, im Alltag durchaus kultivieren. Aber besonders begegnen wir ihnen oft auf Reisen, in den Ferien. Wie war das in Ihrem Urlaub? Was haben Sie da entdeckt? Wo konnten Sie Ihre Neugier befriedigen?
Ich habe in Paris entdeckt, dass die Leute mega, mega freundlich waren. Ich hatte einen riesigen Koffer und so viele Leute haben mir geholfen, den von A nach B zu bringen.
Ich war zuletzt in Tansania auf Sansibar. Da ist auf jeden Fall, sagen wir so, die Straßen nicht so gut ausgebaut wie hier. Das heißt, sie sind komplett überflutet, wenn es da viel regnet. Aber trotzdem helfen sich die Leute da gegenseitig. Also dann gibt es irgendwelche Tuk-Tuks oder anderen Fahrzeuge, die da einfach die Leute rüberbringen und so kleine Gratis-Taxis einfach bilden. Das ist super schön.
Ich war auf Korfu und da kommt das Toilettenpapier nicht in die Toilette, sondern in Mülleimer. Und ich habe festgestellt, das ist gar nicht so schlimm.
Überrascht hat mich dann doch, wie warm es dann eigentlich in Schweden war und wie geil das Wetter die ganze Zeit war.
Total tolle Enkel-Großelternzeit. Wir waren mit unseren 3 Monate alten Enkelkindern im Urlaub. Das war was ganz Tolles. Glück pur.
Entdeckung im Urlaub, wo wir der Neugier und unserer Entdeckerlust freien Lauf lassen konnten. Das waren Eindrücke, aufgezeichnet von Phoebe Koppendorfer. Das Himmel und Erde Sonntagsthema dreht sich heute rund um die Neugier. Und in diesem Wort, da steckt ja auch das Neu drin, dieses Machtwort des Zeitgeistes, das uns alle elektrisiert, denn mit Neu assoziieren wir ja gut, besser, erstrebenswert. Die Werbung arbeitet gerne damit, schreibt es dann gerne in Großbuchstaben und vielleicht sogar mit Ausrufezeichen dahinter. Wir sind immer wieder interessiert am Neuen. Darüber spreche ich mit dem Philosophen und Autor Christoph Quarch. Herr Quarch, woher kommt eigentlich diese Faszination für das Neue?
Ja, wenn wir der Philosophin Hannah Arendt Glauben schenken, und ich glaube, das können wir in diesem Falle tun, dann hat das etwas mit dem menschlichen Wesen zu tun. Hannah Arendt hat einmal sehr schön dargestellt, dass wir Menschen eigentlich alle als Neulinge in die Welt kommen und dass wir gleichzeitig offen in die Zukunft sind. Das heißt, es liegt in unserem Wesen, mit unserer eigenen Existenz etwas Neues in die Welt zu bringen. Und ich glaube, weil es etwas so Humanes, Menschliches ist, deswegen sind wir fasziniert für das Neue und wollen auch gerne Neues schaffen.
Ich hatte ja gesagt, Neu ist wie so ein Machtwort des Zeitgeistes. Ist das denn ein aktuelles Phänomen oder war das schon immer so?
Also ich glaube, zum ersten Mal wird diese Lust am Neuen kulturgeschichtlich wirklich greifbar im alten Griechenland, was vielleicht auch erklärt, warum die Griechen eine so enorm innovative Kultur hatten und so viel Neues tatsächlich auch erprobt und begonnen haben. Und die Griechen waren ja auch diejenigen, die ihre Kultur auf das Fundament des Wortes stellten, erkenne dich selbst. Die haben sich gefragt, wer sind wir eigentlich? Und dann haben sie schon festgestellt, wir sind Wesen, die etwas Neues erproben können, die Dinge verändern können. Also die Griechen waren eigentlich das Volk, das die Neugier zu einer Tugend erhoben hat und die demgemäß sehr viel Neues ermöglicht haben.
Gibt es denn umgekehrt die Faszination für das Alte, vielleicht in anderen Kulturen oder anderen philosophischen Konstellationen?
Ja, absolut. Es gibt zum Beispiel einen ganz schönen Text wieder aus dem alten Griechenland, Platons Dialog Timaios, wo der Erzähler davon berichtet, dass der Grieche Solon einmal in Ägypten war und die ägyptischen Priester ihn mit den Worten begrüßen, also ihr Griechen, ihr müsst immer Neues erproben, aber wir Ägypter, wir sind die Sachwalter des Alten. Wir haben eine Musik, die seit 2000 Jahren unverändert wurde, eine Baukunst, die sich nie geändert hat. Das heißt, die Ägypter waren ein Volk, das total traditionalistisch war und die wirklich stolz darauf waren, auf eine unglaublich lange, konstante Geschichte zurückblicken zu können.
Was würden Sie sagen, Herr Quarch, was haben wir als Gesellschaft davon, dass wir heute das Neue so sehr hochschätzen?
Naja, ich meine, ich glaube, es liegt auf der Hand. Natürlich führt diese Hochschätzung des Neuen zu Innovation, zu Entwicklung, zu Dynamik. Also der Umstand, dass wir eine so schnelle, auch technologische Entwicklung in den letzten 300 Jahren zu Wege gebracht haben, hängt sicherlich damit zusammen, dass das Neue hoch im Kurs steht. Auch unsere gesamte Ökonomie basiert letzten Endes auf der Idee, dass man in die Zukunft investiert, Neues erprobt, neue Produkte auf den Markt bringt.
Sehen Sie gleichwohl auch ungünstige Folgen oder vielleicht sogar Gefahren?
Ja, klar. Ich meine, ich sprach ja gerade von der Ökonomie, die eben teilweise sich dann auch in einem irrsinnigen Aktionismus verheddert. Also dann wird das Neue bloß um des Neuen willen betrieben. Man muss immer neue Produkte auf den Markt bringen und gleichzeitig gerät halt die Herkunft, die Geschichte immer mehr in Vergessenheit. Und das bekommt natürlich einer Gesellschaft nicht gut.
Heißt im Grunde, die Lust am Neuen und die Hochschätzung des Alten muss irgendwie auch ausgeglichen werden?
Genau das ist der Punkt. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich sehr viel stärker wieder einen solchen Ausgleich. Das heißt, jetzt ins Gegenteil zu verfallen und irgendwie traditionalistisch, rückwärtsgewandt, revisionistisch zu denken, das bringt die Gesellschaft eben auch auf keine Weise weiter. Wir müssen aber auf der anderen Seite eben auch der Gefahr wehren, dass wir in diesen Aktionismus Neues um des Neuen willen verfallen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wirklich auch an Tradition festhalten, gerade da, wo es auch um den geistigen Kontext geht, den wir brauchen, um mit neuen Innovationen auf eine Menschen dienliche Weise umzugehen. Das ist die Aufgabe, vor der wir heute alle stehen.
Warum uns das Neue so fasziniert, darüber habe ich gesprochen mit Christoph Quarch. Er ist Philosoph, Coach und Autor, lebt in Fulda, auch Veranstalter von philosophischen Reisen. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
Gerne, aber Ochse.
Soweit unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Haben Sie einen schönen Sonntag und bleiben Sie neugierig.